Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und wir machen heute was Besonderes. Wir haben nämlich heute keinen externen Gast eingeladen, sondern wollen mal wieder auf die Inhouse-Kompetenz bauen und die vielen und vor allem noch frischen Eindrücke von der Peking Auto Show mit euch teilen. Denn sowohl Birgit Prima, unsere Chefredakteurin von AMS und Move, wie auch Chefreporter Gerd Stegmeier waren beide in China und auch in Asien. Birgit, du warst ja auch noch in Seoul und dann in Südkorea unterwegs. Und wie wir schon, während die beiden noch weg waren, festgestellt haben, sprudelten ganz viele Eindrücke, Einflüsse, Erlebnisse, Erkenntnisse und was auch immer alles in die Redaktion zurück. Zumindest wenn es die große Firewall denn dann auch zuließ, weil die ist bekanntermaßen in China ja doch sehr robust. Und die beiden haben mit ganz vielen Leuten gesprochen und dadurch unfassbar viele Eindrücke. Ich will mal noch so ein paar Namen droppen. Wir hatten den China-Chef von VW, Brandstätter. Wir hatten Stella Li, die Europa-Chefin und Vizepräsidentin von BYD. Birgit, du hast noch mit Ola Källenius gesprochen, mit Oliver Blume, mit Oliver Töne, dem Mercedes-China-Chef, und noch eine Handvoll Designer und vielen, vielen mehr. Deswegen, es wird wirklich spannend heute und ich glaube sehr besonders und ich freue mich deswegen sehr, dass ihr die Zeit gefunden habt in eurem, wie ich feststellen musste, sehr, sehr, sehr engen Terminkalender. Deswegen lass uns direkt anfangen. Und Birgit, ich würde mit dir gleich starten. Wo warst du denn überall? Weil solche Reisen nach Asien sind ja dann doch manchmal ein bisschen ausufernd.
Naja, ausufernd möchte ich nicht sagen, aber ich war in der Tat auf dem Weg nach China, nach Peking, habe ich den Abstecher über Seoul gemacht, weil Mercedes dort die neue rein elektrisch betriebene C-Klasse vorgestellt hat. Mhm. Die haben sie wiederum gar nicht mitgebracht nach China, weil die dort in diesem Jahr auch noch gar nicht auf den Markt kommt. Die kommt zunächst zu uns hier nach Europa. Und spannend an dieser Reise war in der Tat, diese zwei so unterschiedlichen asiatischen Märkte mal zu beobachten. Mhm. In Seoul ist es unfassbar. Das ist eigentlich das Paradies der deutschen Premium-Hersteller. An jeder Ecke steht Audi, BMW und Mercedes. Man ist auch erstaunt, in welcher lausigen Ecke man ein Rolls-Royce parken kann oder ein Bentley. Für mich war dann auch so ein gewisses Maß erreicht, als ich das Hotel verlassen wollte und gefühlt fast von einem Tesla Cybertruck überrollt worden wäre, der privat zugelassen wurde. Und ich abends bei einem journalistischen Kollegen festgestellt hat, der hat auch einen gesehen, es war aber nochmal ein anderer. Okay. Die Cybertrucks sind in Seoul erlaubt mittlerweile, bei uns ist das ja noch nicht der Fall. Der Markt tickt vollkommen anders, ist der fünftgrößte Markt, unter anderem von Mercedes. Und wenn man dann auf ein Mercedes trifft, was gefühlt jede zweite Minute trifft, ist, dann trifft man in 50% aller Fälle ein Maybach. Und das habe ich persönlich, obwohl ich viel auf der Welt unterwegs bin, schon lange nicht mehr in der Form gesehen. Mhm.
Das heißt, da geht es viel um Luxus dann in Südkorea und ja, das wird das voll ausgekostet. Das klingt nach heiler Welt für die deutschen Premiumhersteller.
Absolut. Mercedes hat ja auch ein eigenes Maybach-Center eröffnet, um den Ansprüchen der Kunden einmal mehr gerecht zu werden. Südkorea ist ein Markt, der möchte auch im Bereich der Elektromobilität und des automatisierenden Fahrens nochmal wachsen. Mhm. Ist auch politisch beschlossen. Dort werden die Förderprämie für Elektroautos dieses Jahr auch nochmal deutlich erhöht werden. Und deshalb ist Mercedes dorthin gegangen. Ich glaube auch, weil sie sich so ein bisschen diesen Abstrahleffekt der coolen K-Pop-Szene erhoffen. Mhm. Die war sehr Stars und Sternchen anzutreffen bei dieser Präsentation, um auch einfach in die jüngere Generation reinzukommen.
Ich glaube, das K-Pop-Thema ist ja auch in China nicht ganz unerheblich und da, ja, also sehr, sehr bekannt und auch gern gesehen. Gerd, du warst ja dann vor allem in China und bist durch China gereist und hast da gefühlt unendlich, wir haben viel geschrieben, du hast sehr viel gesehen und sehr viel erlebt und erfahren.
Ja, also China, sage ich ja immer gerne, es ist für mich persönlich selten schön, aber es ist immer hochspannend. du hast ja schon die Great Firewall angesprochen, das ist das, was man als Reisender und gerade als reisender Journalist, glaube ich, als allererstes als sehr lästig wahrnimmt. Irgendwann fühlt man sich doch ein bisschen isoliert und sämtlicher Gewohnheiten beraubt, die man jetzt sich lange erworben hat. Also irgendwie mal schnell was googeln oder so. Und wenn es nur die Schreibweise eines Namens ist, fällt dann halt aus. Mhm. Und selbst die einladenden Hersteller machen große WhatsApp-Chats auf, die man dann aber alle nicht mehr verfolgen kann, wenn man gerade ausgeschlossen ist. Gleichzeitig kriegt man bei einer bisschen komplizierteren Anreise auch einiges mit. Man reist ja in China gerne durch Städte, die man vorher noch nie gehört hat, die aber alle nicht unter 5 Millionen Einwohner haben. Und dann bei genauerem Betrachten für sich genommen irgendwie florierende Metropolen sind, was fast überall auffällt, ist ein Verkehrsproblem, ein großes Verkehrsproblem. Also es gibt unfassbare Staus. Da kann man selbst als Münchner noch was lernen von den Dimensionen her. Und dann fragt man sich eigentlich, warum dieser Markt überhaupt noch mehr Autos bräuchte, weil also nur beispielhaft haben wir von der Messe ins Hotel mal gut 2 Stunden gebraucht. Die Entfernung waren 18 Kilometer. Also kann man sich ausrechnen, was man da macht. Und das zeigt dann wiederum, warum Chinesen von einem Auto ganz andere Dinge erwarten als wir. Also das Auto muss vor allem gut unterhalten in der langweiligen Zeit im Stau. Mhm.
Und damit kommen wir dann auch schon zur Automesse. War viel zu sehen. Ich meine, so ein Messebesuch ist ja nicht mehr immer zwanghaft ein Ort der Glückseligkeit, vor allem wenn man hier auf europäische Messen guckt und so. Wie ist es in China gewesen? Wie war das in Peking für euch?
Also ich glaube, man muss einfach mal sagen, ich reise seit 1999 regelmäßig nach China. Mhm. Ich durfte den Aufstieg dieser Automessen miterleben und am Anfang war das mehr als exotisch. Mhm. Weil das waren irgendwie gar nicht richtige Messen und da kamen dann irgendwelche Militärparaden, fanden dort statt. Es liefen irgendwelche Wasserströme über die Messen. Die Beschilderung war für uns Europäer eigentlich nicht zu lesen und es waren immer wieder Autos da, wo man sich gefragt hat, was ist das und was soll das? Aber man hat doch viel gelacht, muss ich wirklich sagen, weil es teilweise so exotisch war, so verspielt war. Wir alle erinnern uns, glaube ich, auch gerne noch an die erste Shanghai-Autoshow nach Corona 2023, wo wir so überrascht worden sind von dem Technologievorsprung. Aber nach über 20 Jahren muss ich sagen, dieses Mal war Peking perfekt. In meiner Wahrnehmung schon ein Stück zu perfekt.
Okay.
Weil das, was mich früher so in Schmunzeln versetzt hat, diese totalen Kuriositäten, irgendwelche lustigen Steiftierchen, bunt geschmückte Blümchen, Autos mit Blumen, das gab's nochmal bei Firefly auf so einem Pickup-Anhänger. Das ist aber dramatisch zurückgegangen. Und ehrlicherweise bin ich nach dem Besuch dieses gigantischen Messegeländes. Also ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer man da laufen musste, aber es ist für Journalisten nur schwer, dort zu arbeiten, weil wenn man von dem Eingang bis zum Ausgang möchte, muss man wirklich locker 20, 25 Minuten Laufzeit einkalkulieren. Und ich bin runtergegangen von der Messe und dann kommt die obligatorische Frage, was war denn dein Highlight? Und dann habe ich gedacht,
ja, das steht hier auch.
Ich habe mein Highlight, weiß ich nicht, aber ich habe gefühlt zu viel Blech gesehen.
Okay.
Ich war überwältigt von der Anzahl der Marken, die dort waren, auch wenn es ein bisschen geordneter war als in der Vergangenheit. Aber es sind so viele Automobilhersteller, die irgendwo in so einem Einheitsbrei versinken, dass ich mich so frage, was soll denn das Auto der Zukunft ausmachen? Mhm. Selbst wenn es hüpfen kann, springen kann, auch das war zu sehen. Autos, die tanzen zu Vivaldi-Musik. Aber es geht so ein bisschen, fand ich, die Orientierung im Design verloren. Wir haben das schon vor 2 Jahren gesagt, Stichwort weiße Ware. Mhm. Werden Autos da zu einheitlich und brauchen wir wirklich so viele Autos?
Mhm. Was waren deine Eindrücke, Gerd? Wo Birgit gerade von tanzenden und springenden Autos erzählt, denke ich an eine Anekdote von dir, die du mir schon vorweg erzählt hast. An schwimmende Autos, glaube ich.
Ja, genau. Also das war sicher, das war nicht auf der Messe, aber es war für mich schon auch sehr bezeichnend und ein Highlight. Ich war ja mit BYD unterwegs und dort hat man uns auf einem eigenen Testgelände, das gefühlt auch riesengroß war und wie so oft in China binnen kürzester Zeit aus dem Boden gestampft wird mit der größten Indoor-Sanddüne der Welt. Und
was
natürlich,
man halt so braucht.
Was man halt so braucht, um zu beweisen, dass der Luxusgeländewagen Yangwang U8 diese Düne auch mit Höchstgeschwindigkeit hinaufkommt und wieder herunter, ohne umzukippen. Aber dieses Auto kann eben auch in einem auch dort befindlichen 1,60 Meter tiefen Pool hineinfahren und wenn man dann drin sitzt, denkt man, ja, okay, das ist jetzt sehr besonders, das Erlebnis. Man sieht die Wasserlinie immer höher zur Windschutzscheibe kommen und dann ist der Boden weg und das Auto schwimmt einfach. Und das Auto hat 4 Elektromotoren und noch dazu einen Verbrennungsmotor, also ist eigentlich ein Plug-in-Hybrid, hat 1300 PS und wenn man dann an 4 Elektromotoren denkt, an den Radenden irgendwo in der Nähe und man sieht Wasser und erinnert sich an die Fragen, die wir auch schon früher von unseren Usern bekommen hat, kann man mit dem Elektroauto in die Waschanlage, also das ist definitiv bewiesen, kann man. Und dann ist eben genau dieser Punkt, diese Technikverspieltheit, man fragt sich natürlich, warum soll man sowas machen? Wofür braucht man sowas? Offizielle Angabe ist, in China gibt es viele Überschwemmungen und im Notfall ist man mit so einem Auto gut aufgehoben.
Also my car is my castle mäßig.
Genau. Aber was natürlich dahinter steht, ist schon so, warum machen die das? Weil sie es können und damit bewiesen ist halt, dass sie das können, finde ich schon sehr beeindruckend. Man macht dann nachher die Tür auf, das Wasser läuft aus den Ritzen, aber es ist nichts eingedrungen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Technik. Angeblich garantiert man eine halbe Stunde, kann das Auto schwimmen. Interne Versuche haben es auch schon über 7 Stunden geschafft und kaputt ist danach nichts. Ja, und das ist halt für mich so, führt glaube ich, die Chinesen sehr weit in technischer Hinsicht und manchmal auch ein bisschen ab vom Weg, weil vor lauter Technikverliebtheit und Beweis, was man alles kann, verliert man irgendwie so den Blick, was Birgit auch gesagt hat. Also was ist eigentlich das Auto der Zukunft? Mhm. Also das nächste wird dann vielleicht fliegen können, aber man weiß noch nicht so recht, warum.
Finde ich ganz schön. Das klingt ja auch so ein bisschen, dass es den Deutschen vorgeworfen wird an vielen Stellen oder den Europäern, dass man sich dann zu sehr verkopft hat, immer noch mehr und noch hier und da und das Wesentliche vielleicht auch aus den Augen verloren hat. Aber gab es dann auch echte Enttäuschung? Weil so richtig enttäuscht klingt ihr jetzt trotzdem nicht. Gab es auch irgendwas, wo ihr gedacht habt, da hätte ich mir jetzt mehr erwartet irgendwie oder was in der Art?
Die Frage ist, auf was bezieht sich Enttäuschung? Ich fand jetzt aus Sicht der deutschen Automobilhersteller, habe ich mich in der Tat ein bisschen gefragt. Bei Porsche, die haben das neue Cayenne Electric Coupé vorgestellt. Porsche natürlich auch zuletzt hohe Rückgänge gehabt in China im Straßenbild, nur noch ganz selten zu sehen. Und da habe ich mich ein bisschen gefragt, reicht das für einen Neustart? Jetzt muss man aber natürlich auf der anderen Seite auch wissen, in China ist der Luxusmarkt in den letzten Jahren massiv eingebrochen. Die Rede ist von um die 80% und das macht dieser Marke natürlich auch zu schaffen. Was ich mich gefragt habe, aus Sicht der deutschen Automobilhersteller, ist das jetzt dieser richtige Weg, immer nur zu adressieren, China, wir haben euch verstanden, wir entwickeln viel, viel schneller, wir machen auch alle möglichen Gimmicks in die Autos rein. Ist das das Patentrezept, um zurück in die Erfolgsspur zu kommen? Denn es gab ja Jahre, das mag hier vielleicht nicht jeder wissen, in denen hatte VW über 50% Marktanteil. Und wir haben uns alle so ein bisschen gefragt, ist das die richtige Tonalität? Also jeder chinesische Statthalter, auch wenn er aus Deutschland kommt, muss er sehr ehrwürdig die Pressekonferenz eröffnen. Er muss auf jeden Fall einen chinesischen Part mit dabei haben. Mhm. Und es war immer so, wir haben verstanden, Chinese Speed, Chinese Tempo. Und das machen wir jetzt auch alle. Mhm. Ich habe mir überlegt, wäre es nicht viel klüger, auch ein bisschen darauf zu setzen, wir sind die Traditionsunternehmen, wir sind die am meisten Erfahrung haben. Mercedes hat das schon sehr deutlich gemacht. Sie haben ja dieses Jahr 140 Jahre haben auch viele ältere Exponate auf dem Stand gehabt. Das war auch so übrigens bei BMW, die auch versuchen, die Tradition zu bemühen, auch bei Porsche ein Stück weit. Und ich frage mich ein bisschen, ob das nicht so ein Trend ist, wenn alles so einheitlich wird, ob man nicht genau auf das noch stärker setzen müsste, um sich von dem chinesischen Mainstream ein Stück weit abzuheben.
Also die Marke dann am Ende in Vordergrund stellen, das Heritage und also alles, was eben mehr auf die Emotionalität zu gehen und gar nicht so auf die Technologie.
Wenn mich noch was enttäuscht hat, war diese riesigen SUVs bei Zika zum Beispiel, wo ich Angst hätte, dass da nicht einzelne Kinder, sondern ganze Kindergartengruppen drunter verschwinden, die also so einen Grill hatten. Mhm. Und ich mich frage, hat denn keiner was gelernt aus den Fehlern der Vergangenheit? Wir alle kritisieren hier zu Recht in Europa, Autos werden viel zu groß, diese ja teilweise aggressiv anmutenden Grillformen, mhm, die ja Menschen, die nicht so viel mit dem Autoverkehr zu tun haben, auch regelrecht provozieren. Mhm. Das war, fand ich, bei den chinesischen Automobilherstellern an vielen Ständen zu sehen. Sehr große Autos, massive Grills, auch eine hohe Konzentration auf Luxus-MPVs, also Vans zum Beispiel. Mhm. Also die Vision vom umweltfreundlichen, sparsamen, kleinen Auto A nach B, die hat mir da sehr gefehlt.
Ja, also das würde ich auch bestätigen. Ich finde es jetzt weniger enttäuschend, weil man weiß es ja eigentlich, dass China die Elektrostrategie nicht aus Altruismus oder aus Umweltschutzgründen verfolgt, sondern letztlich, weil man erkannt hat, dass man damit ja Märkte dominieren kann und weil man glaubt, dass das die Richtung ist, wo es hingeht, wo man sicher nicht falsch liegt. Und der Umweltgedanke ist generell, glaube ich, in China nicht sonderlich ausgeprägt. Also ich habe zwar am Flughafen das eine oder andere Plakat entdecken können, beziehungsweise digitales Display, wo es um Green Planet und so ging. Also erkennbar nicht an der Schrift, aber eben an der Symbolik. Mhm. Ich glaube aber, dass das noch nicht sehr weit vorgedrungen ist. Und ich persönlich habe auch das Gefühl, dass das nicht angelegt ist in einem Land, wo Landfläche keine Rolle spielt, weil es so unfassbar groß ist. Wenn man da drüber, mhm, fliegt, fällt es immer auf. Und für mich sehr sprechend, wenn man dann über weite Teile fliegt und kilometerweit irgendwie Dächer von Hallen, Industriegebäuden sieht, da ist nirgends eine einzige Solarzelle, wo man so als Europäer denkt, da hätte der so viel Platz. Aber ist natürlich ganz anders. Ne? China baut seine Solaranlagen in riesigen Dimensionen ganz irgendwo anders hin.
Und die brauchen dafür kein Dach.
Also die brauchen dafür kein Dach, genau. Aber das ist eben auch so sprechend, dass Landverbrauch spielt keine große Rolle in einem riesigen Land. Und da kommt, glaube ich, dann auch schon so ein bisschen der verschwenderische Umgang mit natürlichen Ressourcen her. Mhm. Gleiches gilt aus meiner Wahrnehmung so ein bisschen auch für den einzelnen Menschen, mhm, dort. Also es wird immer in großen Dimensionen gedacht, natürlich, sowohl was Platz als auch Menschen angeht, weil es einfach wahnsinnig viele Menschen dort gibt. Und ob der Einzelne jetzt damit irgendwie gut fährt oder nicht, ist nicht so entscheidend. Ich glaube, das ist auch so der Grund, warum da dann so ganz unreflektiert Technik begeistert, immer größer, immer weiter, immer schneller, mhm, im Vordergrund steht und eben nicht, wie sinnig ist das einfach.
Wie lange hilft uns das? Aber du hast gesagt, du warst mit BYD unterwegs, die haben jetzt zum Beispiel dieses Flash-Charging vorgestellt. Und wenn ich es richtig weiß, auch kostenlos laden dann noch, wenn es nach Europa kommt und so.
Genau.
Also da ist also genau drauf, immer mehr, immer besser, immer härter. Aber was ist Flash Charging?
Gleichzeitig ist ja das vielleicht sowas schon sehr Sinnvolles, wo man dann auch kontrastieren kann, vielleicht mit dem Porsche Cayenne Electric, ne? Mhm. Also der ja ein Luxus-Elektroauto sein soll und mit bis zu 400 kW laden kann. Flash Charging macht bis zu 1500 kW möglich. In Deutschland, okay, wird so eine Zwischenstufe kommen mit 1200 kW. Und da in dem Fall ist tatsächlich aus meiner Sicht der Nutzen dahinter schon sehr viel größer als jetzt einfach schneller weiter. Weil das Auto, was BYD als Denza hierher bringt,
ist der Denza Z9 GT,
genau. Eine Premium-Marke von BYD und das Auto kostet auch 117.000 Euro, hat halt auch irgendwie 1000, schieß mich tot, PS. Aber das Entscheidende ist halt von 10-97% mhm, in 9 Minuten geladen. Und das wiederum
ist eine Ansage.
Ist eine Ansage, die tatsächlich auch den Nutzern von so einem Fahrzeug was bringt, wo Stella Lee überzeugt ist, dass es ein Gamechanger ist, weil man dann eben Elektroautos so schnell laden kann, wie man Verbrenner tankt. Und dazu brauchst du natürlich auch die richtigen Ladesäulen, aber auch die bringt BYD nach Europa. 3000 wollen sie davon aufbauen binnen eines Jahres und davon 300 in Deutschland. Und dann ist natürlich noch so ein bisschen die Standortfrage. Wo kommen die hin? In erster Linie dann mal an BYD-Standorte, sprich bei Händlern, die natürlich nicht unbedingt verkehrsgünstig liegen müssen für die Leute. Aber damit umgeht man halt auch so ein bisschen die Regulatorik. Also wir wissen alle, wie schwierig es manchmal sein kann, Ladesäulen aufzubauen in Deutschland. Andererseits brauchen die keine besonders hohe Anschlussleistung, weil auch das haben die Chinesen mitbedacht. Es gibt eben zwei große Batteriespeicher zu jeder Ladesäule hinzu, die Ladeleistung erst ermöglichen. Und die werden dann so ähnlich wie beim Audi Charging Hub quasi die ganze Zeit voll getröpfelt mit Energie von 100 kW Anschlussleistung.
Die Technik ist ja am Ende alt. Das macht ja Porsche schon beim Taycan mit den Dispensern von ADS-Tech beispielsweise. Haben wir auch im Podcast mehrfach besprochen. Kann ich euch gerne verlinken. Aber das ist ja letztendlich bekannt. Aber dass das dann auf 1,2 Megawatt geht, ist natürlich eine andere Nummer. Aber spannend, dass die sagen, sie gehen zu den Händlern und nutzen nicht die etablierten Ladeinfrastrukturwege, die sich ja jetzt auch bahnbrechen letztendlich, weil das halt die Transitrouten sind, auf denen Menschen einfach unterwegs sind. Wobei 300, ich weiß nicht, wie viel Supercharge, also sind es Ladestationen 300 oder 300 Standorte, von denen da gesprochen wird? Frage 1 und Frage 2.
Ich hörte von 300 Ladepunkten, die das werden sollen.
Das ist nicht mehr ganz...
Also Ladestationen, der können schon mehrere Ladesäulen dann sein, aber also letztlich dann 300 Standorte, da hast du schon recht.
Okay.
Und es wird auch nicht nur bei den Händlern sein, aber das ist halt die einfachste Möglichkeit, weil man da eben den Grund schon hat und frei eine aufbauen kann.
Wenn die das jetzt vorstellen dort, wir haben jetzt auch gesehen, dass in China die E-Auto-Förderung wegbrach, damit brachen dann auch insbesondere bei BYD, wie viel waren es? Ich glaube 40% oder irgendwas sowas, ging es runter mit den Verkäufen und auf einmal fand ich eine schöne Nachricht, VW war wieder Platz 1 oder hat BYD überholt. Die Frage ist, wie lange hält sowas vor, aber ist das der Grund, warum die jetzt mit solchen Technologien versuchen dann auch die deutsche Reichweitenangst vielleicht dann den Kunden zu nehmen oder was steckt da dahinter? Oder ist es wirklich, dass das Birgit von mehr schnell weiter und am Ende ein bisschen kopflos?
Nee, ich glaube tatsächlich, dass das einigermaßen planvoll ist, weil dieses Flash-Charging auch für China ein großes Thema ist. Laut Stellar Lee wollen die 20.000 dieser Schnellladesäulen in China installieren. Und auch für die chinesische Kundschaft war das bisher offensichtlich ein großes Thema, dass man eben nicht schnell genug laden kann. Wir wissen es, in China ist es vielleicht auch nochmal anders. Also man kann nicht sein Auto irgendwo parken. Parken kostet selbst in Peking inzwischen 2 Euro die Stunde.
Das ist noch günstig, wenn man das hier mit manchen...
Aber es ist noch günstig, aber kriegt
aber
halt...
Aber es ist ein anderes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Genau. Und man muss halt auch sehen, das war ein Hinderungsgrund für manche Leute, ein Elektroauto zu kaufen, weil sie nicht schnell genug laden konnten und nicht convenient genug. Andererseits sind auch alle überzeugt, dass dieser kurze Ditch nach Auslauf der Förderung für die E-Autos nur sehr, sehr vorübergehend sein wird. Das sieht auch Ralf Brandstätter so. Die werden wohl ihre Marktführerschaft bald wieder abgeben müssen. Und man kann das ganz gut erkennen, wenn man die Relation betrachtet. Also der Strom kostet in China weiterhin 7 Cent pro Kilowattstunde. Und der Sprit hat jetzt aus europäischer Perspektive auch noch einen paradiesischen Preis, aber er liegt halt bei 1,10 bis 1,30.
Euro dann.
Euro umgerechnet. Okay. Und das mag jetzt für uns toll klingen, aber für China ist das natürlich richtig teuer und vor allem in Relation zu 7 Cent Kilowattstunde. Das heißt, perspektivisch, nachdem die chinesische Regierung das jetzt auch keine Anstalten macht, den Spritpreis zu vergünstigen, die nehmen das einfach als Lenkungswirkung.
Gibt es keinen Tankrabatt?
Kein Tankrabatt, keine Benzingutscheine.
Da fehlt einfach Friedrich Merz in China.
Genau. Stattdessen nutzt man es halt, um dem Thema Elektromobilität auf die Weise nochmal einen Push zu geben.
Okay, verstehe. Aber ist dann weiterhin auch, oder siehst du das, dass in China weiterhin dieses schneller entwickeln, weil ich meine auch da jetzt die Sprünge zu einem 1,5 Megawatt Lademax-Geschwindigkeit, ich glaube, die RTL hat ja auch was vorgestellt,
ja.
Mit dieser Quidin 2.0, die auch nochmal super schnell laden, ewig lang halten. Auch da, die Entwicklungszyklen sind ja einfach super kurz. Und was ich jetzt immer wieder höre, ist, wir müssen China-Speed, wir brauchen diesen China-Speed und alle müssen so schnell werden. Ist das das, was ihr auch wahrgenommen habt, wenn ihr mit den Leuten gesprochen habt?
Ja, an vielen Stellen ist das nach wie vor so, wobei man sich fragt, wo soll das denn jetzt eigentlich enden bei 1300 PS? Und wenn wir dann nur noch in 3 Minuten laden, alles gut und schön, aber dann ist ja irgendwann das auch durch, das Thema.
Ja.
Ich reflektiere gerne meine deutsche Erfahrung. Ich finde, mit den Modellen, die wir jetzt neu auf dem Markt haben, Mercedes CLA, BMW neue Klasse, iX3, GLC, der jetzt kommt, für mich ist es kein Thema mehr. Mein Kaffee wird ja nicht mehr kalt, wenn ich laden gehe. Ich fahre seit 5, 6 Jahren sehr, sehr intensiv, Langstrecken auch in Deutschland. Und das hat sich für mich so enorm verbessert, dass ich jetzt sagen würde, 2026 ist zum Beispiel hier bei uns so ein Jahr, wo es eigentlich diese Argumente Reichweitenangst, Ladeangst, die sind für mich eigentlich nicht mehr vorhanden. Mhm. Das heißt, diese Art von Tempo hat sich ja irgendwann erledigt. Also wohin geht dann diese Energie? Okay. Ich finde, dieses Chinese Speed, das hat mit den Deutschen sehr viel Gutes gemacht, weil die sind eigentlich irgendwo eingeschlafen auf einem hohen Niveau.
Mhm.
Und die mussten sich in den letzten 2, 3 Jahren dramatisch neu erfinden.
Mhm.
Und damit sind sie auch lange noch nicht durch. Und das betrifft ja auch Zulieferer wie Bosch zum Beispiel, die ja auch weltweit eine Konkurrenz bekommen haben mit Momenta und Nvidia, die sie früher nicht hatten. Auf der anderen Seite glaube ich, Tempo ist allein nicht alles. Wir legen ja auch Wert auf nachhaltige, sehr langlebige Artikel, Qualitäten, Autos. Und insofern bin ich schon bei Oliver Blume, der in Peking auch diese neue Plattform vorgestellt hat, diese chinesische elektrische Architekturplattform, kurz CEA, die auch viel kostengünstiger ist. Also da ist die Rede von um die 10.000 Euro. Damit wollen sie auch künftig südamerikanische Märkte beliefern, ist sicher eine gute Idee. Aber er hat auch gesagt, wenn sie in Europa nach wie vor die Möglichkeit haben, im Entwicklungsprozess einer neuen Plattform auch einen zweiten Winter zu integrieren, dann bleibt ihnen das wichtig.
Mhm.
Und ich fand das insofern einen guten Punkt, als dass wir ja auch bei Automotor und Sport sehen, ein Winter verändert Autos.
Oh ja.
Sehr massiv sogar. Also in dem Moment, wo es kalt wird, ändern Autos ihr Verhalten. Und damit rede ich nicht über minus 30 Grad, sondern das fängt an bei minus 5 Grad, bei minus 10 und bei minus 20 Grad sind Autos eh ganz anders.
Mhm.
Und wer sollte denn glauben, dass durch die reine Simulation ich ein Auto jetzt innerhalb von 3 Monaten entwickeln kann oder dass das ein Ziel sein müsste? Sondern da bin ich wirklich auch dabei, lass uns doch so Sachen auch mit Ruhe und Bedacht angehen, als ob es dann nächste Woche keine Autos mehr gäbe. Ist ja nicht der Fall. Wir haben ja genug Autos. Und deshalb glaube ich, wir tun auch gut daran, wenn wir uns mal ein bisschen zurücklehnen und sagen, was ist jetzt wirklich wichtig? Lass uns darauf konzentrieren. Und müssen Autos hüpfen und springen können? vielleicht mag das in China sein. Wir sehen eh diese wahnsinnige weltweite Lokalisierung. Ich fand sehr interessant, auch wenn ich mit chinesischen Kollegen gesprochen habe, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass lokales Denken in China ja nicht das Land meint, sondern Provinzen. Also ich war in Peking unterwegs, habe auch viel im Auto gesessen. Es gab da Autos, ich hatte keine Ahnung, was das für eine Marke ist, woher die kommen. Und die Kollegen haben eben auch erzählt, dass die Menschen in China immer mehr lokal denken und kaufen und das wirklich schon bezogen auf Provinzen. Und wenn ich das noch kurz ergänzen darf, auch sehr aufschlussreich das Gespräch mit Oliver Thürne, dem Mercedes-China-Chef seit einem Jahr. Der hat sich da super eingearbeitet. Der lernt ja Chinesisch in einem Tempo, das ist Wahnsinn. Aber er hat auch darauf aufmerksam gemacht, dass man das auch in der Kosmetikbranche sieht. Genau das gleiche Kaufverhalten. Früher haben chinesische Kundinnen gerne japanische Produkte oder europäische Produkte gekauft. Jetzt tendieren sie immer stärker zu chinesischen. Und ich muss ehrlich sagen, es ist dem Land ja auch gegönnt, dass die sich auch mal auf ihre eigenen Marken ein Stück weit konzentrieren.
Ja, voll,
und da ist auch die Frage, kann man da immer nur gegensteuern, indem man Tempo macht? Oder ist es eine Entwicklung, die man ein Stück weit auch akzeptieren muss?
Definitiv. Was ich halt sehe, auch die Chinesen haben dieses Local for Local entdeckt und BYD beispielsweise hat ja jetzt eine Fabrik in Ungarn. Da wird dann im Juni wird ein Modell vorgestellt, das speziell für Europa entwickelt ist und natürlich aus dieser Fabrik dann kommen wird. Es wird ein Auto in Polo-Größe, also B-Segment.
Also eins, auf das alle warten. Also eines, auf das alle warten. Ein, genau, ein kleines, und, hoffentlich günstiges Auto.
Da, sage ich mal, ist dann vielleicht dieser technische Vorsprung, dieses immer schneller, immer weiter, am Ende doch wieder ein Problem auch für die europäischen Hersteller, die in dem Segment jetzt womöglich noch nicht diese Ultraladegeschwindigkeiten darstellen können. Und wo dann vielleicht den deutschen Herstellern nicht nur der Erfolg in China irgendwie wegbricht, sondern womöglich auch der am Heimatmarkt, gerade wenn die Chinesen das nutzen, um auch hier ihre technischen Vorteile praktisch local für local zu produzieren und hier zu vermarkten.
Aber nochmal auf diese Entwicklungszyklen, dieses immer schneller und schneller, ist es nicht vor allem auch dem geschuldet, dass wir da irgendwie, ich glaube, über 100 Marken haben am Ende. Gefühlt kommt jeden Tag eine neue, aber währenddessen stirbt halt auch wieder eine, die natürlich immer einen eigenen Unique Selling Point will. Irgendwas Besonderes, was Eigenes. Und dazu musst du halt entwickeln und um dagegen anzustinken, musst du halt ständig was Neues machen. Sonst kommst du ja da gar nicht mit. Aber wenn sich das konsolidiert am Ende und dann am Ende von diesen immer wieder besprochenen 10, vielleicht 15 Marken oder dann im chinesischen Raum vielleicht auch 50 Marken, 40 Marken bleiben, dass sich das dann dadurch einfach ohnehin verwechselt und man dann mehr in diese nachhaltige Qualitätssicherung gehen kann, sich dann automatisch verlangsamt. Und das,
also davon, das wäre ja zu wünschen, davon sind wir noch ein ganzes Stück.
Das wäre vor allem für die Europäer, glaube ich, zu wünschen.
Ich glaube, das ist für die ganze Welt zu wünschen, weil warum sollten wir so unendlich viele Autos bauen? Die Frage muss man ja, ja auch mal stellen. Wir haben ja noch nicht darüber gesprochen, dass es jetzt viele Autos gibt mit Kühlschränken. Also auch Audi hatte ja eins, das sind Kühlschränke, die können kühlen, aber auch wärmen. Und da entsteht ja ein rollendes Auto, ein rollendes Haus eigentlich. Ja. Und ich kann das aus Sicht der chinesischen Kundschaft sehr, sehr gut verstehen, wenn Wohnraum in China ist viel knapper als bei uns. Die sind in relativ kleinen Wohnungen. Man wird von chinesischen Freunden auch relativ selten nach Hause eingeladen. Man trifft sich in der Regel im Restaurant. Diese Kultur, die wir haben, die haben sie gar nicht so ausgeprägt wie wir. In China kommen dieses Jahr 200 neue Modelle auf den Markt. Und wie soll dieser Markt das verkraften? Und in dem Sinne, wo wir verantwortungsbewusst mit Ressourcen umgehen wollen, finde ich, muss man sich schon sehr genau überlegen, welche Aufgabe soll ein Auto haben? Ist das Auto dann wirklich das rollende Wohnzimmer, das all das an Bord hat, was ich auch zu Hause habe, was ich extrem luxuriös finde. In China aktuell ist es ja so, die Leute brauchen im Schnitt 48 Minuten zur Arbeit hin, logischerweise auch zurück. Und weil eben der Raum auch beengt ist für die Menschen, das ist sensationell, aber sie halten halt auch ihren Mittagsschlaf im Auto. Das heißt, die Innenraumnutzung ist tatsächlich eine ganz andere als bei uns in Europa. Das müssen wir ein Stück weit akzeptieren. Ist auch wichtig für die Interieurausstattung des chinesischen Marktes. Brauche ich das? Halb einen Kühlschrank in Deutschland, in Frankreich. Ich brauche es nicht, bin ich ganz ehrlich. Und
Ich meine, Pierre, ich hätte dir im Phaeton gesagt, doch, aber
der wollte eine zugfreie Klimaanlage haben. Das war das. Ich glaube schon, dass der Markt sich da an vielen Stellen konsolidieren wird. Ich glaube, interessant, das, was China wirklich ausmacht, ist der unbefangenere Umgang mit neuen Technologien, finde ich. Wir in Europa zum Beispiel, wir diskutieren uns zu Tode über das Thema Verbrenner ja, Verbrenner nein. Bist du ein Freund von Elektromobilität, bist du mein Feind? Das finde ich ganz schwierig in Europa und auch eine ganz wichtige Technologie, die wir auch zu Tode reden, ist halt das automatisierte Fahren. Wir waren bei quasi allen Innovationen in Stunde eins mit dabei. Ich glaube, es gab Mercedes-Ingenieure, die schon in den 70er Jahren rund um die Autobahn in München automatisierte Systeme ausprobiert haben. Wir hätten immer die Ersten sein können. Und allein zum Schluss verlässt uns der Mut. Das finde ich sehr bedauerlich. Und in China zum Beispiel die Level 2 Plus Technologien, wo das Auto sehr weitgehend autonom fährt, aber wo nicht die Verantwortung an das Auto übergeht, sondern die bleibt beim Fahrer. Die sind dort schon sehr weit verbreitet, was man angesichts des Verkehrs in China sehr gut verstehen kann. Ich habe mal wieder meinen chinesischen Führerschein gebracht, den braucht man als Europäer, als Ausländer. Das ist relativ schnell gemacht. Muss man Papiere einreichen, geht zum Flughafen und kriegt halt diesen speziellen Führerschein, der gilt dann für 3 Monate. Und ich hatte dann nochmal das Vergnügen, mit dem Mercedes CLA Level 2 Plus Plus zu fahren.
Und der hat ja auch Jörg Burze hier im Podcast, oder nicht im Podcast, genau, ein kleines Interview veröffentlicht, und zumindest auf YouTube.
Ich muss jetzt ehrlich sagen, als ich dann vom Parkplatz gerollt bin, habe ich natürlich als gute Deutsche dem System nicht vertraut, habe es sofort überbremst, obwohl es alles besser gemacht hätte als ich, bin dann auch kurz von der vorgesehenen Route abgekommen. Aber der Motorrollerverkehr zum Beispiel in China ist der Horror für uns Europäer, zumindest am Anfang. Und wenn man das aber, wenn man sich daran gewöhnt hat, war da auch noch mal ein Learning, dann geht das alles viel besser.
Spannend,
und trotzdem bleibt man ja in der Pflicht, trotzdem hat man das, die Möglichkeit, man darf nicht lesen, man darf nicht auf seinem Smartphone scrollen oder irgendwas. Man hat die Möglichkeit, jederzeit einzugreifen, aber auf meiner Testfahrt, die ging so eine starke halbe Stunde durch Peking, war ich nach so 6-7 Minuten, habe ich mein deutsches Misstrauen geschafft abzulegen, habe dem System vertraut und ich muss wirklich sagen, das hat es besser gemacht. Ich freue mich auch, wenn das dann in 2027 auch nach Deutschland, nach Europa kommt.
Aber jetzt hast du ja ein deutsches System angesprochen. Autonomes Fahren ist viel Software am Ende. Was war da euer Eindruck? Nehmen die Chinesen auch, oder wir sagen ja immer, die Chinesen haben so einen Vorsprung bei der Software. Nehmen die Chinesen das eigentlich auch so wahr? Oder ist es für die so eine Commodity, so ein Basic, dass sie das gar nicht sehen auch?
Ja, gefühlt ist es schon was super Selbstverständliches für die Chinesen. Der größte Hemmschuh ist meiner Meinung nach das, was wir ganz am Anfang angesprochen haben, dass manche Dinge halt einfach nicht möglich sind wegen der Great Firewall. Also ich finde es ein Wahnsinnskontrast, dass man mit einem Auto fast schon autonom fahren kann und gleichzeitig kann man in China halt einfach nicht bei Google suchen, geht halt nicht.
Muss halt Baidu benutzen.
Ja, genau. Ja, was ich schon immer wieder feststelle, ich glaube, die Chinesen setzen sehr gerne Technik ein für ein Problem, um ein Problem zu lösen, das sie sich selbst geschaffen haben. Also beispielhaft, was Birgit angesprochen hat, das Auto ist dein Wohnzimmer. Warum kann es das sein? Weil ich halt solche unfassbar niedrigen Durchschnittsgeschwindigkeiten habe. Also einerseits kann das Auto alles, es kann sich selbst im Verkehr bewegen, du kannst drin schlafen, du kannst einen Kühlschrank drin haben und alles Mögliche, aber du brauchst dies alles nur, weil du für deinen Arbeitsweg mindestens 48 Minuten brauchst. Die Lösung angesichts des Verkehrs, die man da sieht, die wäre eigentlich viel einfacher. Entweder ich brauche eine U-Bahn, noch mehr Straßen oder, ich weiß es nicht, weniger Verkehr, weniger Autos und nicht noch größere Autos, in denen ich wohnen kann. Aber der Gedanke passiert nicht. Stattdessen ist das System so, wir haben es ja gehört von den vielen Herstellern, die es da gibt, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das heißt, Konkurrenz beschleunigt die Entwicklung, weil alle versuchen, noch schneller und besser, schneller weiter zu sein als die anderen. Das treibt die Entwicklung des Automobils voran, aber für die Gesellschaft heißt das am Ende noch mehr Autos auf den verstopften Straßen und irgendwie dreht sich das alles im Kreis. Und ganz offensichtlich gibt es ja in China auch nicht sowas wie bei uns, ein Gebrauchtwagenmarkt im klassischen Sinne, sondern das Auto mutiert immer mehr so zum Einweggebrauchsgegenstand. Also es hat ein Leben und wenn es nicht mehr geht, dann wird es gleich recycelt. Und
wenn es recycelt wird, ist ja gut.
Ja,
oder nicht am Straßenrand entsorgt. Irgendwie da darbt.
Ich würde nur auch eins sagen, das ist ja nicht alles nur China. Diese Staus haben wir ja in Südamerika auch.
Ja.
In anderen asiatischen Metropolen. Den anderen Umgang mit gebrauchten Gegenständen kennen wir ja aus Japan zum Beispiel auch. Japan gibt es ja quasi keinen Gebrauchtwagenmarkt. Da verlassen die Autos halt das Land und gehen nach Afrika oder sonst irgendetwas hin. Also das halte ich jetzt nicht so für spezifisch chinesisch. Und China gibt es halt nicht Google als Suchmaschine, die haben ihre eigenen Suchmaschinen halt. Insofern sind das ja Probleme, die wir mal wahrnehmen, aber die Chinesen nicht. Ja. Mhm. Da finde ich, muss man so ein bisschen auch aufpassen.
Ja, und auch vielleicht die Kultur, die man selber, mit der man geprägt ist, wie man gebiased ist am Ende.
Genau.
Versuchen halt, das zu neutralisieren.
Ich glaube, was in China halt dieser Hunger nach Wachstum, der eben auch sehr stark von der Politik, vom Staat getrieben wird, der ist nach wie vor nicht befriedigt. Und den werden wir auch in den nächsten Jahren sehen. China wird aber dann auch nicht die 100% Metropole für Elektromobilität sein, so wie Norwegen das ja fast schon ist. Denn die Prognosen besagen ja, China 2035 wird ungefähr 65% Marktanteil Elektromobilität haben. Also die sind dann auch von 100% noch eine ganze Reihe weg. Im Moment boomen ja auch die Plug-in-Hybride wegen ihrer größeren Reichweite. Und ich glaube, was man auch nochmal einordnen muss, China hat halt eine andere Geschichte. Die sind nicht so lange mit Autos groß geworden wie wir mit Dieselmotoren. Das heißt, die Langstrecke, die ja hier viele Deutsche mal so 1000 Kilometer mit dem Selbstzünder über die Autobahn schnurren, ist ja hier Teil von Lebensfreude, kann man ja fast sagen. Da geht man in China anders mit um. Längere Strecken werden viel traditioneller mit dem Zug bewältigt. Und du bist ja Hochgeschwindigkeitszug gefahren. Ich habe es vor 2 Jahren schon mal gemacht. Das ist super. Da können wir Deutschen uns aber jede Menge Scheiben abschneiden, egal ob das China oder Japan ist. Pünktlichkeit, Sauberkeit, Angebot. Also da werde ich richtig neidisch, muss ich sagen.
Ja, man hat sogar Internet, weil Gerd und ich schrieben währenddessen durch die Firewall war durchlässig in dem Moment.
Ich muss sagen, ich konnte auf der Messe sogar Instagram benutzen. Also es ist nicht der hundertprozentige, das ist so nicht mehr.
Man kann nicht die Uhr danach stellen.
Das Einzige, wo man echt aufpassen muss, da bin ich ein bisschen gestrandet. Ich habe mein Google Maps angeworfen in alter Gewohnheit und bin dem Ding hinterhergelaufen, stand dann aber leider nicht vor dem Gebäude, was ich vorhatte, weil ich hatte vergessen, dass es da gewisse Abweichungen gibt und das System, also der zeigt schon das Straßennetz an. Aber er ist nicht 100% präzise im Ausspielen.
Okay. Weil du es gerade gesagt hast, mit diesen 60% elektrische Autos.
65%.
Ja. Das sind ja aber nach chinesischer Definition elektrische Autos. Das heißt, es sind New Energy Vehicle. Das heißt, es sind batterieelektrische Autos, Plug-in-Hybride und diese Range-Extender-Fahrzeuge am Ende. Der reelle, nach deutschen, wir wollen nur das allerspeziellste, batterieelektrische Anteil ist ja dann irgendwie nur bei 30% oder 25%, wenn ich es richtig im Kopf habe. Zumindest ist das die Prognose, oder nicht?
Also tatsächlich war der Marktanteil 2025 von rein elektrischen Autos schon über 30% bei den Neuzulassungen. Ne? Muss man jetzt gucken, wovon sprechen wir. Aber selbst zum Beispiel VW rechnet mit 80% NEV-Anteil, also New Energy Vehicles, bei den Neuzulassungen in 2030. Und von den 80% sind dann immer hälftig. Und wir sprechen immer von Neuzulassungen eben. Das heißt, 40% Neuzulassungsanteil rein elektrische Fahrzeuge in 2030 ist so eine Prognose. Und dann kommen wir ja vielleicht eher in die Richtung 65%, was Birgit gerade angesprochen hat, für 2035. Ich glaube, dass das ganz pragmatisch ist, wie China damit umgeht mit dem New Energy Vehicle. Wir Deutschen gucken natürlich, versuchen immer auseinanderzusetzen. Ja, es sind ja gar keine Elektroautos, weil es ist ja noch ein Verbrenner an Bord. Aber das Entscheidendere wird sein, wie viel fahren die denn elektrisch? Und die Reichweiten gerade von den, also die rein elektrischen Reichweiten, gerade von den Range Extender Fahrzeugen, gehen eher so Richtung 200 Kilometer als drunter. Und von daher glaube ich schon, dass die Menschen dann mit diesen Fahrzeugen sehr, sehr viel mehr Kilometer elektrisch zurücklegen werden als mit Verbrenner. Und dann ist der Verbrenner vielleicht am Ende wirklich nur noch so eine Versicherung, dass man halt nicht liegen bleibt oder dass man auch weiterkommt, wenn man jetzt in China gerade nicht laden kann oder auch bei uns nicht laden kann.
Man muss auch eins nochmal sagen, fernab jeder Diskussion um die CO2-Bilanz. In China ging es ja der Regierung auch darum, dass in den Städten die Luft besser wird.
Ja.
Und als ich 1999 das erste Mal da war, das war die Hölle. Was Industrieanlagen anging, aber auch den Autoverkehr.
Ja,
die Abgase,
total.
Das war eine Katastrophe. Da ist einem teilweise schlecht geworden. Man hatte, es gab Bilder von Menschen, die hatten so Gasmasken auf, die hatten immer Wasser dabei, weil ihnen wirklich schlecht geworden ist von den Abgasen. Und dieses Thema, das hat sich in so kurzer Zeit aufgelöst. Da muss man wirklich den Chinesen auch mal sagen, Glückwunsch, das habt ihr ganz toll gemacht. Mhm. Weil daran diskutieren wir uns ja auch. Lange zu Recht, natürlich müssen wir auf die CO2-Bilanz der Autos achten, aber es geht in vielen Metropolen darum, die Luft lebenswert zu machen, damit Kinder dort leben können.
Mhm.
Und das, finde ich, haben sie in den letzten Jahren wirklich ziemlich gut hinbekommen.
Mhm.
Was ich noch sagen möchte, ist auch, China wurde auch, fand ich jetzt hier in der Presse so, es ist alles toll und die Autos sind erfolgreich und so. China hat viele große Probleme, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Die haben seit Jahren eine tiefgreifende Immobilienkrise. Die hat ja diesen Rückgang im Luxussegment auch erstmal mit ausgelöst. Es betrifft aber auch sehr stark den Mittelstand. Die Leute haben gar nicht die Mittel zur Verfügung.
Mhm.
Dazu kommt eine zunehmend höher werdende Jugendarbeitslosigkeit. Das wird in China verschwiegen. Aber es gibt immer mehr junge Menschen, die kommen von der Uni und haben keinen Job. Und die Eltern können sich keine neuen Autos kaufen, weil sie einfach diese jungen Leute weiter unterstützen müssen. Das sind alles so Probleme, über die wird eigentlich nicht gesprochen.
Und
es ist ja für die Automobilhersteller nicht nur schwierig, dort ihre Marktanteile zu halten, sondern auch ist auch schwierig, Geld zu verdienen, weil der Preiskrieg, den wir seit 2023 haben, der ist ja tödlich, das würden wir ja hier nicht mitmachen. Und insofern muss man ja aufpassen, dass Autos dort nicht zur Ramschware werden.
Ja.
Das darf hier bitte nicht passieren. Wir müssen uns aber noch die Frage, wo geht denn das wirkliche Risiko der chinesischen Automobilhersteller von aus? Und wir haben vorhin schon ein bisschen über Europa gesprochen. Ich glaube, die wahre Gefahr besteht darin, wenn sie in deutsche Automobilunternehmen einsteigen, wie Mercedes
also so
mit Geely schon haben, solche Kooperationen, dass sie damit noch wahnsinnig viel Know-how absaugen können.
Mhm.
Und ich sage mal, sich hier auch die Oberhand verschaffen könnten, wie sie es im Falle von Volvo, Polestar und sowas schon haben. Und ich glaube, da müssen wir drauf gucken. Was könnte da passieren?
Mhm.
Statt uns einen Wolf zu diskutieren, können wir jetzt in 30 Monaten, in 28 Monaten ein neues Auto entwickeln.
Mhm.
Aber seht ihr da Tendenzen, dass man das vielleicht auch, also gerade wenn es die Europäer versuchen, auch immer häufiger zu partnern, und du sagst ja schon, sie holen sich jetzt bei Mercedes, holt man sich Momenta rein für das autonome Fahren und eben nicht mehr allein Bosch, wie man das vielleicht früher versucht hat, dass man da auch dann genau diesen Spieß umdreht. Die Chinesen haben ja, geben ja auch offen zu, ich habe es auch in dem Interview von Gerd gelesen, mit Stella Lee, viel gelernt, sind da, geben es auch offen zu und sagen, wir konnten da, die können ganz viel und wir wollen es halt auch können. Aber seht ihr da die Chance auch, dass wir jetzt von den, oder die Deutschen von den Chinesen lernen? Auch vielleicht in gewisser Protektionismus, dass man vielleicht so ein Joint Venture nur eingeht, wenn man dann auch dafür sorgt, dass man selber irgendwie eine Oberhand hat, dass man hier produziert und solche Dinge. Oder auch gezielt, wir sehen ja auch ganz viele Experten aus Europa, von den Deutschen, von den traditionellen Autoherstellern, gehen nach China und man schaut die Designer an. Wie viele Designer gibt es, die irgendwie aus deutscher oder europäischer Schule sind und jetzt in China, die du hast vorhin weiße Ware gesagt, die mehr oder weniger für uns europäischen Augen alle ähnlich anmutenden Fahrzeuge designen. Die können das doch eigentlich besser, das wissen wir.
Ich glaube tatsächlich, dass das ein großes Muster war. Es gab einen großen Plan. Wir kennen die 5-Jahrespläne. Die chinesische Regierung hat gesagt, Autoindustrie ist wichtig, elektrische Autos ist für uns der Weg. Und dann hat man sehr planvoll begonnen, das aufzusetzen. Und natürlich am Anfang hat man quasi, wir haben immer gespottet über die China-Kopien, die man auf den Messen gesehen hat, Autos, die 1:1 aussahen wie europäische. Das hat sich gewandelt, glaube ich. Man kopiert nicht mehr Produkte, sondern man kopiert Prozesse und die Art und Weise, wie man diese Autos selbst entwickeln kann.
Mhm.
Diesen Punkt hat man jetzt längst überschritten. Ich glaube, da können die Europäer tatsächlich lernen, speziell wenn man dann jetzt auch Richtung Batterieentwicklung guckt. Und ich glaube, die Schwierigkeit wird sein, dieses ja durchaus staatlich geförderte System, wie man vom Ausland lernt, wie man möglichst schnell vorankommt, bei uns auch zu implantieren in einzelne Hersteller, weil wir hier konkurriert eigentlich jeder Hersteller quasi mit diesem großen Plan von einem ganzen sehr großen Land. Mhm. Und wie will man sich jetzt schützen? Also die Joint Ventures, die gibt es ja nun mal. Das Wissen ist geflossen in die Richtung. Aber wie schafft man es jetzt, wenn Kattel in Thüringen eine Batteriefabrik hat, dass wir Europäer daran lernen, wie man eigentlich Batterien hochskaliert im großen Maßstab produziert hier in Deutschland? Und ich glaube, da sind wir manchmal noch zu naiv oder auf der Unternehmensseite unterwegs und konkurrieren einem unternehmerischen Denken, aber mit einem ganzen System, mit einem ganzen Land. Und ich denke, dagegen anzukommen ist nur mit Kooperation. Und ich sehe die Koordination von so einer Kooperation, dass die von der Politik bei uns kommt, sehe ich nicht. Auch da sind wir zu klein. Deswegen wäre es wahrscheinlich die Herausforderung für die europäischen Unternehmen, da zu kooperieren. Also wir haben über Software-Defined Vehicle gesprochen. Ne? Jeder kocht sein eigenes Süppchen, jeder scheitert für sich allein, siehe Volkswagen Cariad. Und ich glaube, wenn man mit so großen Playern konkurrieren will, dann wäre man gut beraten, damals zu sagen, okay, wir machen jetzt einen europäischen Automotive Standard für Software und Elektronikarchitektur und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und das Gleiche gilt halt für die Batterieentwicklung. Was wir gesehen haben, sind so Sachen wie Northvolt.
Ja, oder Custom Cells oder keine Ahnung, was man da versucht.
Ja.
Ich finde es übrigens nochmal ganz wichtig, China kann nichts für die Fehler, die deutsche Autoindustrie und die Zulieferer gemacht haben. Und China kann nichts dafür, wenn wir Angst haben davor, automatisierte Fahrsysteme auf den Markt zu bringen. Die können nichts dafür, wenn Zulieferer wie Bosch sich entscheiden, aus wichtigen Zukunftsthemen wieder rauszugehen. Ja. Die können auch nichts dafür, wenn die sich entscheiden, aus Batteriezellfertigung rauszugehen. Da kann China gar nichts für. Ja. Und lernen können wir selbstverständlich sehr viel. Mir fällt auch noch als Beispiel ein, die Geely-Kooperation mit Mercedes wird ja dazu führen, dass der Vierzylindermotor, der benzinbetriebene Vierzylindermotor im CLA von Geely kommt. Das hört Mercedes nicht gern. Der ist natürlich tausendfach adaptiert. Am Ende des Tages kommt er aber von Geely. Und man darf auch chinesische Produkte nicht nur an Elektromobilität festmachen. Und insofern, darin sehe ich eher das Risiko für die deutsche Wirtschaft, für die Autoindustrie, für die Zulieferer, dass die eben über diese Tür in diesen Markt kommen. Und das kann ich gut und schlecht finden, weil am Ende des Tages beschäftigen auch die in Europa Menschen. Und diese Diskussion um das Verbrenner aus und wie viele Arbeitsplätze uns das kostet, die finde ich sowieso schwierig in Deutschland, wenn ich weiß, dass kaum noch Verbrennungsmotoren in Deutschland gebaut werden. Ja. Die werden in der Regel im Fall von Audi jetzt zum Beispiel Ungarn gebaut. BMW baut sie in Österreich. Also die mehr, dass wenn hier keine Elektroautos mehr gebaut werden, nur noch Verbrenner, viele Autos gerettet werden, viele Arbeitsplätze gerettet werden, das glaube ich eh nicht.
Gibt es noch ein, zwei persönliche Worte am Ende? Das klingt alles jetzt so, wir sind so am Ende in sowas Missmutiges,
Nee, wir haben noch ein ganz wichtiges Auto vergessen.
Ja, bitte.
Ein kleines, den Smart Hashtag 2.
Stimmt.
Der ist in China, hat seine Weltpremiere gefeiert. Entstammt, wie kann es anders sein, einer Geely-Kooperation mit Mercedes. Mercedes hat das Design gemacht, Geely stellt die Technik. Und das ist für Smart ein ganz wichtiger Hoffnungsträger, weil bislang hat diese Marke mit den Kompakt-SUVs nicht so richtig reüssiert. Und dieses Auto kommt ja Ende des Jahres zu uns auf den Markt. Wer mich kennt, weiß, ich fahre gerne Smart. Und mir hat es vom Design gut gefallen. Es ist sehr nah an dem Ursprungsmodell.
Ich wollte gerade vor allem, dass halt diese Ursprungs-Smart-Idee
genau, ist die ist erhalten geblieben. Und wir konnten leider noch nicht in den Innenraum schauen. Das richtige Serienmodell feiert seine Weltpremiere auf dem Pariser Autosalon im Oktober. Hat dann um die 300 Kilometer Reichweite. Spannend wird die preisliche Positionierung, weil wenn jetzt diese ganzen VW ID.1-Modelle mit vier Sitzen auf den Markt kommen, muss Smart irgendwie gucken, wie sie da ihr eigenes Segment finden. Aber das fand ich, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das soll auch nicht zu negativ klingen. Es ist so viel Inspirierendes in China. Und mir ist es auch mal wichtig zu sagen, nach den vielen Jahren, die ich dort gerne hingereist bin, und auch wenn man nicht alles schön findet, und die Menschen vor Ort, mit denen man spricht, die sind wahnsinnig freundlich, sehr aufgeschlossen. Mhm. Das ist ein sehr freundlicher Umgang. Ich persönlich fahre nach wie vor sehr gerne nach China, würde auch jederzeit wieder hinfahren. Und komme zurück mit einer ganzen Reihe von Eindrücken. Aber ich glaube nicht an die mehr, dass in China immer alles weiter, besser, schneller ist. Mhm.
Ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Es ist spannend, es ist immer wieder, und freundliche Menschen gibt es auf jeden Fall jede Menge da. Das ist auch gut so, weil als Europäer wären wir, glaube ich, sonst ganz, ganz oft aufgeschmissen, wenn nicht ab und zu mal einer einem mit, und wenn es nur mit Zeichen ist, ja, zeigt, wo es lang geht.
Alles klar. Dann sind wir jetzt auch, ich glaube, Birgit, du hast jetzt direkt den nächsten Anschlag, durch. Ich danke euch beiden sehr. Es war wirklich spannend. Ich glaube, ich habe viel gelernt, ich habe viel mitgenommen. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch viel mitnehmen können. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie uns gerne. Ich versuche dann die Antworten bei den beiden rauszuleihen. Gelingt mir sicherlich. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Schreibt uns gerne Kommentare, E-Mails, podcast@move-magazin.de. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.